Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem heißen Thema heute Abend. Wann fällt Babylon? Israel und das Schicksal des Irak. Es geht uns heute Abend ganz besonders um vier Kapitel im Alten Testament, die von diesem Thema handeln. Jesaja 13 bis 14, geschrieben um 740 vor Christus, sowie Jeremia 50 bis 51, geschrieben im Jahr 582 vor Christus. Was haben diese alten Texte uns heute noch zu sagen? Nun, bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, brauchen wir eine Einleitung, wir brauchen Erklärung von Grundbegriffen. Das ist vielleicht ein bisschen mühsam, aber es lohnt sich. Wenn wir fragen, wann fällt Babylon, dann müssen wir Wörter erklären wie Babel, Babylon, Babylonien, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Der Name Babel ist hebräisch und bezeichnet im hebräischen Alten Testament die Stadt Babel im heutigen Südirak oder das Land darum herum, also den Südirak. Die Wortform Babylon ist eine griechische Wortform und bezeichnet genau dasselbe, die Stadt Babel oder das Land darum herum im Südirak. Sie sehen, wenn man die Bibel liest, muss man immer entscheiden vom Zusammenhang, ob es jetzt um die Stadt geht oder um das Land. Im Deutschen haben wir allerdings noch den Ausdruck Babylonien geprägt. Dieser Ausdruck ist dann im Deutschen eindeutig, damit ist das Land gemeint. Aber wenn Sie in der Bibel lesen von Babylonien, dann wissen Sie, im Grundtext steht Babel und das könnte im Prinzip genauso gut die Stadt bezeichnen, anstatt das Land. Der Zusammenhang muss das klären. Babylonien, das Land Babel, entspricht dem heutigen Südirak bis nördlich etwas über Bagdad hinaus. Das war das Kernland dieses alten Reiches, das sich in der Geschichte weit über diese Region, diese genannte Region, ausgedehnt hatte. Aber das Kerngebiet Babylonien war immer Südirak bis etwas über Bagdad hinaus. Jetzt schauen Sie mal die historische Karte hier vom Babylonischen Reich, diesem Kerngebiet, verglichen mit einer heutigen modernen Karte, macht deutlich, dass eigentlich genau das, was früher das Land Babylonien war, entspricht dem heute ganz besonders von Schiiten bewohnten Gebiet im Irak. In der Bibel wird auch oft gesprochen über Assyrien. Das war auch ein Reich, das sich in der Geschichte weit über das Kerngebiet ausgedehnt hatte. Aber das eigentliche Kerngebiet Assyrien befand sich im Nordirak, also nördlich von Bagdad, da wo die antiken Städte Ninive, Kalach und Assur waren. Die Bibel spricht auch über die Zukunft Assyriens, aber ich nehme es schon vorweg, die Zukunft Assyriens ist eine ganz andere als die Zukunft Babyloniens nach der Bibel. Jetzt ist Ihnen auch schon klar, die Zukunft des Nordiraks ist nicht die Zukunft des Südiraks. Wenn Sie nun wieder diese historische Karte mit Assyrien vergleichen, mit einer modernen Karte, fällt Ihnen auf, das assyrische Kerngebiet fällt zusammen mit dem insbesondere durch Sunniten bewohnten Gebiet im heutigen Irak. Die Bibel spricht auch über die Meder, ein anderes Volk, das auch eine Bedeutung haben wird in der Zukunft. Wo lag Medien? Nun, Medien ist ein Gebiet, das den Kurdistan im Irak umfasst, sowie auch den Nordost-Iran. Und so sehen Sie, genau in dem medischen Gebiet des heutigen Irak, da haben wir insbesondere das kurdisch bewohnte Gebiet heute. Also Sie müssen diese Dinge nach der Bibel unterscheiden und heute muss man das auch in der Weltpolitik unterscheiden. Das Kurdengebiet ist nicht dasselbe wie das Sunnitengebiet und das wiederum nicht das gleiche wie das Schiitengebiet im Irak. Der Irak hat sich erwiesen im 20. und 21. Jahrhundert als ein Pulverfass. Es war im Zusammenhang mit Saddam Hussein eine Bedrohung für die Sicherheit der Welt und heute im Zusammenhang mit Al-Qaida, die sich dort immer stärker aufbaut. Dieses Gebiet ist aber auch eine Bedrohung gewesen im 20. und immer noch im 21. Jahrhundert für die Sicherheit Israels. Nun, das ist interessant, wenn wir uns nämlich in dem Zusammenhang Gedanken machen über die Bedeutung Babyloniens für die Menschheit. Babylonien, das haben wir doch gelernt in der Schule, dieses Gebiet war die Wiege der Zivilisation. Dort bauten die Sumerer diese erste Hochzivilisation der Menschheit auf. Aber, wie Sie vielleicht aus der Bibel wissen, ist dieser Südirak, dieses Babylonien, auch das Ursprungsland Israels. Ja, wie gesagt, die Wiege der Zivilisation Sumerien liegt im heutigen Südirak. Hier sehen Sie die Zikkurat und die Königsgräber aus der sumerischen Kultur der Stadt Ur. Ich muss aber noch ergänzen, das haben Sie wahrscheinlich in der Schule nicht gelernt, die sumerische Hochkultur hatte eine kurze Zeit einer Kultur noch davor. Der Turmbau zu Babel fand statt in vorsumerischer Zeit. Das führte ja bekanntlich zur Sprachenverwirrung der nachsintflutlichen Menschheit, sodass dann diese verschiedenen Stämme und Sitten vom Südirak aus ausgewandert sind nach Europa. Das waren Japhetiten, nach Afrika, das waren Hamiten und haben sich weiter ausgedehnt in Asien. Also, wie gesagt, Babylonien ist der Ursprung der Menschheit. Im 21. Jahrhundert vor Christus, wir gehen also in der Geschichte jetzt vorwärts, weiter, da lebte Abraham in der Stadt Ur im Südirak, der Stammvater des späteren Volkes Israel. Sie können nachlesen in Ihrer Bibel, in 1. Mose 11, 31 bis 12, 3, sehen Sie seine Ursprungsgeschichte. Gott, der Schöpfer, rief Abraham heraus aus dieser Kultur des Südiraks, um in das verheißene Land zu gehen, das seine Nachkommen erben sollten. Abraham wanderte aus und seine Nachkommen entwickelten sich in den folgenden Zeiten zu einem Volk, und zwar zu dem Volk Israel. Ich überspringe jetzt viel Entwicklung, weil wir müssen uns da auf das konzentrieren, was jetzt wesentlich ist für unser Thema. Wir springen so 1000 Jahre weiter von Abraham und gelangen ins Jahr 1049 vor Christus. Hier sehen Sie Jerusalem in dieser Zeit. König David erhob diese Stadt zur Hauptstadt Israels. Und sein Sohn Salomo baute auf die Bergspitze, auf den heutigen Felsen, im Felsendom, den ersten Tempel, den salomonischen Tempel zur Ehre des Schöpfergottes. Israel durfte nach der Tora, Sie können das nachlesen, in 5. Mose 12, Vers 13 bis 14, nur einen Tempel haben, weil dieser eine Tempel sollte ein Zeugnis dafür sein, dass es nur einen wahren Gott gibt. Die anderen Völker rund um Israel, die hatten ja viele Götter. Und zwar waren das immer Götter, die als Kräfte in der Natur verehrt wurden. Eigentlich Naturgötter. Viele Götter und auch viele Tempel. Aber Israel kannte nur den Schöpfergott, der nicht Teil der Natur ist, sondern der Schöpfer der Natur. Und darum sollte Israel nur einen Tempel haben als Zeugnis dafür. Aber Sie wissen, Salomo selbst hat sich am Ende seines Lebens von dem Gott der Bibel, von dem Schöpfergott abgewandt. Er begann, Naturgötter der umliegenden Völker zu verehren. Und das Volk Israel ist ihm auf diesem Weg massenweise gefolgt. Die Propheten sind aufgestanden und haben das ganz klar verurteilt. Die Propheten des Alten Testaments lehren, Verehrung der Schöpfung anstatt des Schöpfers, das ist Götzendienst. Wenn Israel nicht wieder zurückkehrt zu dem Gott, der Abraham erschienen war und ihn gerade aus der Naturverehrung herausgeführt hatte, dann würde es zu einer nationalen Katastrophe kommen. Die Propheten haben vorausgesagt, das jüdische Volk würde verbannt werden nach Babylonien. Sie müssten zurückkehren nach Babylonien ins Land der Götzen, wo Abraham, bevor der wahre Gott ihm erschienen war, Naturgöttern gedient hatte. Mose selber hatte schon nach dem Auszug aus Ägypten folgende Prophetie gegeben, wenn Israel nicht auf den Gott der Bibel hören würde. Im Jahr 1566 vor Christus schrieb Mose das fünfte Buch Mose. Ich lese Kapitel 28, 36. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer anderen Nation wegführen. Und du wirst dort anderen Göttern dienen. Hier haben wir die Prophetie über eine Deportation zu einem anderen Volk. In den Jahren 609 bis 539 vor Christus stieg das babylonische Kerngebiet des Südiraks auf zu einer Weltmacht, die schließlich den ganzen Nahen Osten beherrschte. Nun, genau in dieser Zeit, als Babylon so aufstieg, erreichte Israel in seinem Abfall von dem Gott der Bibel den Höhepunkt. Das Maß war voll. Und genau in dieser Zeit griff die babylonische Armee Israel an, schlug den Staat zusammen und deportierte die Juden nach Babylonien. So waren die Juden in den Jahren 606 bis 539 vor Christus dort im Südirak, überhaupt im Zweistromland, in der babylonischen Gefangenschaft. Jeremia hatte als Prophet diese Zeit der Weltherrschaft Babels vorausgesagt. In Kapitel 25, 11 seines Buches schreibt er, und diese Nationen, die Nationen rund um Israel, werden dem König von Babylonien dienen, 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an seinem Volk seine Schuld heimsuchen. In der Geschichte hat sich das genau so erfüllt. Von 609 bis 539 war Babylonien an der Weltmacht. Und dann wurde diese Macht gestürzt durch die Meder und Perser. Nun, Sie sehen, diese babylonische Gefangenschaft war eine ganz schreckliche Zeit für das jüdische Volk. Alle Hoffnungen wurden am Boden zerschmettert und zerstört. König Nebukadnezar vernichtete den Judenstaat im Land Israel. Er zerschlug die herrliche Stadt Jerusalem und er vernichtete den salomonischen Tempel. Ein Volk, das dem einen wahren Gott den Rücken zugekehrt hatte, brauchte dieses Zeugnis ja nicht mehr. In mehreren Phasen wurden die Juden ab 606 bis 582 vor Christus nach Babylonien deportiert, in die Gefangenschaft. Hier sehen Sie etwas von den Ausgrabungen in Jerusalem aus unserer Zeit. Man hat hier die Stadtmauer entdeckt aus der Zeit von Nebukadnezar und fand die Zerstörungsspuren des damaligen Krieges Babylons gegen die Juden. Man hat sogar Brandspuren noch aus dieser Zeit gefunden. Hier sehen Sie Originale im Krieg gegen Jerusalem verwendete Pfeilspitzen. Sie sehen, das hat nichts zu tun mit Mythen und erfundenen Geschichten. Das sind alles historische Fakten. Aber es war eine schlimme Zeit. Babylon, die Stadt der Götzen in der Höhe. Jerusalem, die Stadt des Schöpfergottes am Boden. die Juden zwischen Euphrat und Tigris gefangen, dichteten Psalm 137 in dieser Zeit. An den Flüssen Babels saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten. Viele Juden haben durch diese schweren Ereignisse eine innere Umkehr zu Gott gefunden, ihre Schuld Gott bekannt, innerlich bereut, und so begann wieder diese Sehnsucht, einmal zurückzukehren nach Zion, das ist der Tempelberg in Jerusalem. Genau wie Jeremia es vorausgesagt hatte, im Jahr 539 vor Christus kam das Ende des Exils. Die Perser und die Meder eroberten Babylonien in wenigen Schlachten. Die Stadt Babylon wurde sogar lediglich durch einen Putsch erobert. König Belsazar, anlässlich seiner letzten Party, wurde durch einen Schwertstreich getötet. Und der große persische König Kyros damals gab in der Folge eine offizielle Erklärung heraus, die erlaubte den Juden, aus Babylon zurückzukehren in das Land ihrer Väter. Das von da an, wie Sie hier auf der Karte sehen, das persische Weltreich aus dieser Zeit, das von da an nur noch eine Provinz war im persischen Reich. Aber sie durften halbautonom dort leben. Das können Sie nachlesen in der Bibel im Buch Esra. Circa 200.000 Juden, wenn man nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen und Kinder mitrechnet, kehrten damals aus Babylon zurück. Das Erste, was sie wollten, war nicht schöne Häuser in Jerusalem aufbauen, sondern sie wollten den Tempel an der Stelle des Salomonischen wieder aufbauen. Sie wollten wieder dieses Zeugnis haben für den wahren Gott. Sie sehen, die babylonische Gefangenschaft hatte eine gewaltige geistliche Wirkung im jüdischen Volk. Die zurückkehrenden Juden damals wussten, wir gehen ins Land zurück, um schließlich dem kommenden Messias zu begegnen. Der Messias ist der verheißene Erlöser, von den Propheten angekündigt für Israel und auch für alle Völker. Aber die Propheten sagten, der Messias werde im Land Israel, in Bethlehem, geboren werden. Also sie mussten aus Babylon zurück ins Land, um dort dem Messias zu begegnen. Es gab allerdings viele reiche Juden, die damals in Babylon blieben. Sie hatten in der Zeit des Exils sich hinaufarbeiten können, hatten schöne Häuser gebaut und die wollten sie nicht wieder verlassen. Aber sie sahen sich von da an so als Unterstützer des halbautonomen Judenstaates im Land Israel an. Es war eine Zeit des Wartens, die dann ihre Erfüllung fand vor 2000 Jahren. Jesus Christus wurde in Bethlehem geboren. Durch sein Kommen erfüllte er nachweislich über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias. Sogar der genaue Zeitpunkt seines Kommens war vorausgesagt und alles hat sich exakt erfüllt. Im Jahr 32 nach Christus wurde der Messias Jesus allerdings vom obersten jüdischen Gerichtshof verworfen und durch die Römer gekreuzigt, auf dem Golgatha-Felsen vor dem Gennatur von Jerusalem. Auch das hatten die Propheten vorausgesagt, dass der Messias von der Masse seines Volkes abgelehnt werden sollte. Und so hat sich das alles erfüllt. Lesen Sie nach in Ihrer Bibel Jesaja 53, Psalm 22. Das sind solche messianischen Texte über den leidenden Messias. Aber diese Ablehnung sollte schwerste nationale Konsequenzen haben. Wenn schon Götzendienst so schlimme Folgen haben sollten, wie diese Gefangenschaft in Babylon, war es denn die Verwerfung des Erlösers, des von Gott gesandten Messias? Mose hatte das schon vorausgesagt, was dann geschehen würde. In 3. Mose 26, 31 spricht Gott durch ihn, und ich werde eure Städte zur Öde machen und eure Heiligtümer verwüsten und werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. Kurze Zeit nach der Kreuzigung kam die römische Armee und zerstörte in einem grausamen Krieg der mehr als 1 Million Juden das Leben kostete, Jerusalem. Die Römer vernichteten den Tempel und so hörte der Opferdienst im Judentum auf und in der Folge kam es zum Untergang des Judenstaates. Mose hatte weiter vorausgesagt in 5. Mose 28, 64, Sie merken, das sind nun einige Verse später, nachdem er die Deportation, die Wegführung zu einem anderen Volk vorausgesagt hatte, nämlich in Vers 64 von 5. Mose 28, da sagt er, und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Nun nicht mehr eine Deportation zu einem anderen Volk, sondern eine Zerstreuung unter alle Völker der Welt. Und, meine Damen und Herren, das ist genau geschehen. Ab dem Jahr 70 nach Christus wurde das jüdische Volk in einem jahrhundertedauernden Prozess aus dem Land Israel herausgerissen und unter alle 5 Kontinente der Welt zerstreut. Es gab 2 Kriege der Römer gegen die Juden. Der Krieg um 70 nach Christus, der schon mehr als 1 Million das Leben gekostet hat, und der Krieg um 135 nach Christus, bei dem nochmals 1 Million Juden umgekommen sind. Aber im Zusammenhang mit diesen beiden Kriegen der Römer gegen die Juden gab es gewaltige Fluchtwellen der Juden nach Babylonien. Warum? Ihnen war klar, wenn wir uns vor den Römern in Sicherheit bringen wollen, müssen wir so schnell wie möglich in ein Gebiet ausweichen, außerhalb des Römischen Reiches. Und das war eben ideal. Der Südirak war außerhalb des Römischen Reiches. Und so fliehen in diesen Zeiten um 70 und 135 nach Christus mehr als 1 Million Juden nach Babylonien. Sie flohen auch anderswohin, aber das war das Zufluchtsgebiet. Und nun verstehen Sie, warum Babylonien in den folgenden Jahrhunderten zum Zentrum der rabbinischen Gelehrsamkeit des Judentums aufstieg. Die größten Rabbiner des Judentums waren nicht mehr im Land Israel zu finden, sondern in Babylonien, im heutigen Irak. Das blieb so bis ins 10., 11. Jahrhundert, bis ins Mittelalter. Nun verstehen Sie auch, warum das wichtigste theologische Werk des Judentums, das nach der Bibel geschrieben wurde, der Talmud, das wichtigste Werk heißt eben der babylonische Talmud, weil der größte Teil dieses Werks in Babylonien verfasst worden ist. Hier sehen Sie eine Seite aus dem Talmud Bavli, dem babylonischen Talmud. Es gibt auch einen Jerusalemer Talmud, aber der babylonische, das ist der verbindliche Talmud im orthodoxen Judentum bis heute. Die Juden haben eine schwere Geschichte erlebt in Babylonien. Immer wieder Verfolgung. Beispiele: 581 nach Christus, da gab es allgemein Judenverfolgung in Babylonien und auch in Persien. 634, kurz nach dem Tod von Mohammed, kamen die ersten Muslime aus dem Gebiet von Saudi-Arabien und eroberten Babylonien, brachten dieses Gebiet unter islamische Herrschaft. Und das bedeutete automatisch schwere Konsequenzen für die Juden unter einem islamischen Regime. Um 850 gab es schwere Steuerbelastung, Einschränkung der Wohnfreiheit, Zwang zum Tragen eines gelben Zeichens an den Kleidern. Um das Jahr 1000 gab es wieder eine neue schwere Welle von Unterdrückung und Strafsteuern. Um 1333 wurden die Synagogen in Bagdad zerstört. Viel Eigentum der Juden wurde entwendet. Und allgemein in der Zeit von 1750 bis 1830, das war damals unter osmanischer, türkischer Herrschaft, die Türken haben ja den ganzen Nahen Osten erobert und noch viel mehr, in dieser Zeit gab es für die Juden in Babylonien schwere antijüdische Maßnahmen, Unterdrückungen, so dass viele Juden nach Persien flohen und sogar weiter bis nach Indien. Noch weiter in die Zerstreuung. Nun, In unserer kurzen Übersicht gelangen wir jetzt bereits ins 20. Jahrhundert. Im Ersten Weltkrieg geschah etwas ganz Gewaltiges. Die Engländer zerschlugen damals das Osmanische Reich zusammen mit den Franzosen. Und so kam Babylonien unter englische Herrschaft. Die Engländer setzten König Faisal den Ersten ein als Herrscher im Irak 1923 bis 1933. Damals noch lebten etwa 150.000 Juden im Irak. Zum Teil seit 2500 Jahren, weil sie eben Vorfahren hatten, die seit der babylonischen Gefangenschaft nie mehr zurückgekehrt sind ins Land Israel. In gewissem Sinn hat für viele Juden die babylonische Gefangenschaft eben angehalten bis in unsere moderne Zeit. Hier sehen Sie König Faisal im Irak. 1932 kam es zur Gründung des modernen Staates Irak. Damals bekam dieses Gebiet die völlige Unabhängigkeit von England. Auf dem Thron folgte von 1933 bis 1939 Razi der Erste. Ein ganz anderer Mann als Faisal. In dieser Zeit wird Hitler im Irak populär. Unter anderem, weil gerade der deutsche Botschafter Fritz Gropper damals sehr beliebt war, insbesondere unter irakischen Intellektuellen. Am 1. Juni 1941, als Folge dieser Verknüpfung Irak-Nazi-Deutschland, kam es zu einer grausigen Judenverfolgung in Bagdad mit Massenabschlachtungen der Juden. Das hat die Judenheit im Irak so erschüttert, dass manche Juden sich zusammentaten und eine zionistische Fluchtorganisation gründeten, die allen Juden helfen sollte, aus dem Irak zu fliehen. Wir sind also in der Nazizeit. Und in dieser Zeit wird in Europa durch die Nazis und ihre Kollaborateure die Judenheit so vernichtet, dass 6,5 Millionen das Leben verlieren mussten. Aber Sie wissen ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, als das Nazireich vollständig am Boden zusammengeschlagen war durch die Alliierten, da haben die zivilisierten Nationen der Welt sich gesagt, jetzt braucht es eine Lösung für das Judenproblem. Die brauchen einen eigenen Staat, wo sie in Sicherheit leben können. Und so als Folge des Zweiten Weltkrieges und der Judenvernichtung kam es am 14. Mai 1948 zur Staatsgründung Israels. Ben-Gurion, erster Ministerpräsident von Israel, verkündigte übers Radio, hier Staat Israel, 2000 Jahre sind vergangen. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand ihm widerstehen. Ja, Sie können in der Bibel nachlesen, Hesekiel hatte schon vor über 2500 Jahren vorausgesagt, 36:24, Gott spricht, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Wir sind heute Augenzeugen davon, wie Juden zurückkehren aus allen 5 Kontinenten der Welt, aus über 100 Ländern. Seit der ersten Einwanderungswelle der Moderne 1882 bis heute 2007 sind mehr als 3 Millionen Juden aus aller Welt zurückgekehrt ins Land der Väter. In Erfüllung dieser Prophezeiung aus Hesekiel. Aber die islamische Welt, die hatte nach dem Untergang des Nazireiches kein Umdenken erlebt. So wie viele, viele Menschen in Europa ein deutliches Umdenken erlebt hatten. Dort ging der Judenhass weiter. Die islamische Welt hatte der UNO angekündigt, wenn es zur Gründung eines Staates für die Juden kommt, werden wir ihn sofort vernichten. Und so kam es am 15. Mai, in der Nacht vom Freitag auf den Samstag, am 15. Mai 1948, da griff Irak Israel an. zusammen mit Jordanien, Syrien, dem Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien und Jemen. Sie eröffneten den Vernichtungskrieg gegen Israel. Israel hatte damals keine richtige Armee, das war nur eine umfunktionierte Verteidigungstruppe, fast keine schweren Waffen. Und da kommen 7 offizielle Armeen mit schweren Waffen. Nach einem Jahr überlebte Israel und ging mit Landgewinn aus diesem katastrophalen Krieg als Sieger hervor. Nun, hier ein wichtiges Schema der biblischen Prophetie, das Ihnen hilft, Dinge gut zu verstehen. Die Bibel sagte voraus, dass der Messias ein erstes Mal kommen sollte. Und zwar als der leidende Messias. So wie Jesus Christus eben wirklich vor 2000 Jahren als leidender Messias gekommen war. Aber die Propheten hatten vorausgesagt, in der Folge würde das jüdische Volk unter alle Völker zerstreut werden, weil die Masse den Messias nicht annehmen wird. So sollte Israel zerstreut sein für lange Zeit unter den Völkern ohne Staat. Aber diese Zeit der Zerstreuung Israels unter alle Völker sollte eine besondere Chance sein für alle nichtjüdischen Völker. Denn sie sollten die frohe Botschaft von dem gestorbenen Erlöser und auferstandenen Erlöser hören und durch den Glauben an diesen Retter Frieden mit Gott finden. Dadurch sollten sie wegkommen von allen falschen Göttern und sollten den wahren Gott, den Schöpfergott, kennenlernen durch seinen Messias. Aber die Propheten hatten vorausgesagt, in der Endzeit wird der Messias ein zweites Mal kommen, und zwar als herrschender Messias, als Richter der Welt. Aber in der Zeitperiode davor sollte das jüdische Volk aus einer weltweiten Zerstreuung zurückkehren ins Land der Vorväter. Nun, Sie sehen, das ist sehr interessant, weil das haben wir ja erlebt. Wir sind Augenzeugen, dass das nun geschehen ist. Diese Zeit, die begonnen hat ab 1882, erste Einwanderungswelle, damals von russischen Juden, bis heute, diese Zeit ist nach der Bibel die Endzeit. Da, in dieser Zeit wird der Messias kommen als Richter der Welt und dann Ordnung in das Chaos dieser Welt hineinbringen. Er wird Gerechtigkeit und Frieden aufrichten und wird über die ganze Erde herrschen. Das messianische Reich wird dann in Erfüllung gehen. Nun verstehen Sie, die Endzeit nach der Bibel ist eine Periode von heute bereits über 120 Jahren. Die Periode, in der das jüdische Volk zurückkehrt ins Land der Väter. Am Ende dieser Periode des Rückkehrens wird dann der Messias selbst kommen. Und die Bibel sagt, alle die Juden, die bis dann noch nicht zurückgekehrt sind, werden dann gesammelt werden. Hesekiel 37 am Schluss. Also sage ich Hesekiel 39 am Schluss. Also nicht alle, sondern ein Teil, ein großer Teil der Juden muss noch vorher zurückkehren. Aber die Propheten haben viele Ereignisse vorausgesagt, die in dieser Periode der Rückkehr stattfinden sollen. Ich habe mir eine Zusammenstellung gemacht von über 100 Endzeitprophezeiungen, die bereits erfüllt worden sind, genau in diesem Zeitabschnitt von 1882 bis 2007. Alles in der gleichen Zeit. Nun, dazu gehören nun auch die Ereignisse in Verbindung mit dem Irak. Wenn wir nun die Endzeitprophetie in Jeremia 50 bis 51 und Jesaja 13 bis 14 unter die Lupe nehmen, dann haben wir da folgende Punkte, die wir beachten müssen. Diese Kapitel sprechen davon, dass die Juden zurückkehren in dieser Zeit ins Land der Väter, was ja stattgefunden hat ab 1882. Aber in dieser Periode soll es zu einer Flucht der Juden aus Babylonien kommen. Ich werde gleich noch erklären, das hat sich erfüllt tatsächlich von 1941 bis 1950. Aber diese Kapitel erklären, die Juden sollten in dieser Zeit auch einen Auszug tätigen aus Babylonien. Das ist viel offizieller als eine Flucht, ja? Und das ist tatsächlich geschehen von 1950 bis 1952. Danach gab es wieder eine Zeit der Flucht der Juden aus Babylonien, 1952 bis 1991. In dieser Zeit sollte es zu einer schrecklichen Zertrümmerung des Landes Babylonien kommen, was sich ja schrecklich erfüllt hat im Golfkrieg von 1991. Aber diese Kapitel machen deutlich, das Land soll nicht nur einfach zertrümmert werden, sondern es muss dann auch von feindlichen Nationen erobert werden. Und das hat sich erst im Golfkrieg von 2003 erfüllt. Aber diese Kapitel gehen noch weiter und sie erklären, es wird zu einer endgültigen Verwüstung kommen des Landes Babylonien, und zwar so, dass man dieses Land nicht mehr bewohnen kann, nicht einmal hindurchziehen kann. Und dann folgt das Friedensreich des Messias. Ich habe nun 45 erfüllte Prophezeiungen im Zusammenhang mit diesen Kapiteln, die die Endzeit von Babylonien behandeln, durchnummeriert. Alles Prophezeiungen, die sich so erfüllt haben. Jede Prophezeiung heißt P, für Prophetie. Und ich habe durchnummeriert von P1, P2, P3 bis P45. P1 ist, in dieser Zeit, in der Babylonien fallen muss, kehren die Juden zurück. Rückkehr der Juden. Jesaja 14,1. Denn der Herr wird sich Jakobs erbarmen und Israel noch erwählen und wird sie in ihr Land einsetzen. Jeremia 50,5. Sie werden nach Zion fragen, indem ihr Angesicht dahin gerichtet ist. P2. Flucht der Juden aus dem Irak. Jeremia 50,8. Flieht aus Babylonien hinaus. Jeremia 51,6. Flieht aus Babylonien hinaus und rettet ein jeder sein Leben. Sacharja 2, Vers 7 bzw. 11. Wehe, Zion, rette dich, die du wohnst bei der Tochter Babylonien. Nun, wir haben gesehen, ab 1941, ab diesem Nazi-Massaker im Irak, begannen die Juden aus dem Irak systematisch zu flüchten. Die irakische Regierung vermochte die Grenzen aber nicht hermetisch abzuriegeln. Und so gelangten die Juden, viele übrigens über Shatt el-Arab in den Iran und konnten von dort aus weiter flüchten. Das war für die irakische Regierung sehr schlimm, denn sie hatten ein Finanzproblem unter anderem. Die flüchtenden Juden zahlten ja nicht mehr die Steuern der laufenden Periode. Hier so eine Szene aus dieser Fluchtzeit. Sommernacht 1947. Ein kleines Flugzeug landet in einem Gurkenfeld bei Bagdad. Es werden 50 Juden verfrachtet und die werden hinübergeflogen nach damals noch Palästina. Das war ja vor der Staatsgründung. Werden dort ausgeladen, das Flugzeug kehrt zurück, holt die nächste Ladung von Juden. Das ging alles geheim organisiert durch diese Fluchtorganisation ab 1941. Und so haben massenweise Juden so den Irak verlassen können. P3, Auszug aus Babylonien. Ausgerechnet am Purimfest, das alle Juden zur gleichen Zeit in der ganzen Welt feiern, als Gedenkfest an die Zeit, als die Juden im 5. Jahrhundert vor Christus vollständig hätten ausgerottet werden sollen. Unter Haman aus Persien. Aber sie konnten überleben. Sie wurden bewahrt durch Gottes Eingreifen. Und am Purimfest wird jedes Jahr an diese Rettung der Juden in diesem Fest gedacht. Purim, 2. März 1950. Plötzlich kommt die Nachricht in die Synagogen im Irak. Die irakische Regierung erlaubt uns jetzt, wir dürfen aus dem Irak ausreisen. Es ist erlaubt. Taufik Suwedi, der damalige Herrscher, sagte, Juden dürfen ausreisen. Die Bedingung ist, ihr müsst auf die Staatsbürgerschaft verzichten, die irakische Staatsbürgerschaft. Und er dachte, wenn er das so offiziell erlaubt, dann werden etwa 7.000 bis 10.000 Juden gehen, die zahlen noch die Steuern und dann haben wir endlich Ruhe mit dem Problem. In Jesaja 48,20 wird das jüdische Volk aufgerufen, zieht aus Babylonien aus. Jeremia 50,8, zieht aus dem Land der Chaldäer aus. In der ersten Vershälfte steht, flieht. In der zweiten Vershälfte, zieht aus. Und so ist P3 Auszug aus Babylonien. 95% der Juden wollten damals ausreisen. Und sie nahmen 90% Verlust von Hab und Gut in Kauf. Sie durften nämlich ihre Besitztümer nur für ein Zehntel des Werts verkaufen. Das hatte man nicht erwartet. Das Ganze hatte einen Haken. Wir sehen hier Juden damals in Bagdad vor einer Synagoge. Die meisten hatten sich damals entschieden, wir gehen. Jetzt sind wir keine Irakis mehr. Das Ganze hat einen Haken. Dieses Auswanderungsgesetz war offiziell gültig bis zum 9. März 1951. Bis dann sollten alle diese 104.000 Juden gegangen sein. Aber die israelische Armee hatte ja im Krieg 48-49 etwa 4 Flugzeuge gehabt am Anfang. 2 haben sie schon nach 2 Wochen verloren etwa. Wie sollte man 104.000 Juden aus dem Irak nach Israel hinübertransportieren? Undenkbar. Aber die Bibel sagt, zieht aus Babylonien aus. Nun, dieser ganze Auszug kam voll in Fahrt und plötzlich geschah etwas Schreckliches. Umsturz im Irak. Ausgerechnet im September 1950 wird diese Regierung Suwaidi, die den Juden die Erlaubnis gegeben hat, zu gehen, gestürzt. Es kam zur Machtergreifung durch den bekannten Judenhasser Said Nuri. Und wir wissen heute, der hatte damals einen geheimen Plan. Er wollte Vernichtungslager in der Wüste, in der irakischen Wüste errichten, um die Juden alle auszulöschen. Als Said Nuri an die Macht kam, das gab eine Spannung und Angst unter den Juden im Irak. Und man stellt sich vor, man stand kurz vor dem 9. März 1951 und da waren es noch Zehntausende von Juden, die warteten mit bereits annullierter, verlorener Staatsbürgerschaft noch immer auf die Ausreise. Angst, Angst, Angst. Es kam der 10. März 1951. Niemand konnte es erklären, die Ausreise geht weiter. Allerdings, ab diesem Datum wird alles Hab und Gut der Juden konfisziert. Und heute wissen wir, Said Nuri hat einen sadistischen Plan. Er wollte damit einen Schlag gegen den jungen Staat Israel, der ja gerade aus einem Vernichtungskrieg herausgekommen war, ausüben, indem der Staat Israel zusammenbrechen sollte durch die Massenaufnahme von völlig mittellosen Menschen aus dem Irak. Er wollte die Wirtschaft zerstören. Über all diese Ereignisse wurde ein Buch geschrieben von Shlomo Hillel. Das war so der Hauptkopf, der 1946 bis 1952 die Hauptrolle gespielt hatte in der Rettung der irakischen Juden. Er selber war ein irakischer Jude und hat so also diese Operation Babylon geleitet, die Rettung der Juden aus dem Irak. Später wurde Shlomo Hillel Politiker in Israel. 1984 war er sogar Präsident des Parlaments. Und er war auch einmal bei George Bush Senior, dem Papa, auf Besuch und hat ihm dieses Buch, natürlich in Englisch, Operation Babylon, geschenkt. Nun lesen wir die Bibel im Zusammenhang mit diesen Ereignissen, die ich erzählt habe. Jeremia 51, 45. Gott sagt zu den Juden, zieht aus ihm, aus Babylonien, hinaus, mein Volk, und rettet ein jeder sein Leben vor der Glut des Zornes des Herrn, und dass euer Herz nicht zaghaft werde, und ihr euch nicht fürchtet vor der Nachricht, die im Land vernommen wird. Denn in dem einen Jahr kommt diese Nachricht und in dem Jahr danach jene Nachricht. Und Gewalttat ist im Land, Herrscher folgt auf Herrscher. Ich habe die Ereignisse genau untersucht, entsprechend dem biblischen Jahreskalender, der jüdischen Zeitrechnung, die ja von unserem gregorianischen Kalender abweicht. Also, vom 24. September 49 bis 11. September 50, das war ein jüdisches Jahr, das Jahr mit dieser guten Nachricht, ihr könnt aus dem Irak ausziehen. Dann kam das nächste Jahr, 12. September 50 bis 30. August 51, das war das Jahr mit der schlechten Nachricht, ihr könnt nicht mehr gehen. Im September 50, eben in diesem schlechten Jahr, kam es ja zum Umsturz, Nuri stürzte Suwedi. Und in diesem schlimmen Jahr gelang es, nämlich 1951, gelang es der irakischen Geheimpolizei, diese jüdische Fluchtorganisation im Irak blutig zusammenzuschlagen. Nun, meine Damen und Herren, jeder Punkt ist da enthalten. Also, das war die Zeit, als die Juden offiziell ausziehen konnten. Nicht fliehen konnten, sondern ausziehen konnten. Zieht aus ihm hinaus! Nun, P4 ist folgender Punkt. Rettet ein jeder sein Leben vor der Glut des Zornes des Herrn. Sie sollen also ausziehen, aber das soll ihnen, soll sie retten vor einer Katastrophe, die noch folgen werde. Dann haben wir gesehen, Gott sagt, und dass euer Herz nicht zaghaft werde und ihr euch nicht fürchtet vor der Nachricht, die im Land vernommen wird. Ja, sie hatten eine schreckliche Nachricht gehört. Die machte Angst. Das ist nun P5, eine schlechte Nachricht, die Angst macht, die man im ganzen Land hört. Aber Gott sagt, ihr müsst nicht Angst haben. Ja, das ist P6, ihr müsst nicht Angst haben. Und dass euer Herz nicht zaghaft werde und ihr euch nicht fürchtet vor der Nachricht, die im Land vernommen wird. P7 macht klar, in einem Jahr kommt nämlich diese Nachricht, eine gute, P8, und in einem Jahr danach jene Nachricht. Und genau so ist es gekommen. Ein Jahr so, ein Jahr so. P9, Gewalttat ist im Land. Genau in dieser Zeit wurde die jüdische Fluchtorganisation blutig zusammengeschlagen. P10, Herrscher folgt auf Herrscher. Nuri contra Suwedi. Jeder Punkt hat sich erfüllt. Und nie in der ganzen Geschichte hat es eine Parallele gegeben, wo das auch so etwa ähnlich gegangen wäre. Nur damals, 50-51. Übrigens, nach dieser Operation Babylon, als die meisten Juden aus dem Irak hinausgingen, da blieben noch 5000 Juden im Irak zurück. Das war sehr dumm von ihnen. Aber die wollten bleiben. 1963 kam die Ba'ath-Partei an die Macht. Diese Partei, mit der später Saddam Hussein regieren sollte. Und da gab es wieder Judenverfolgungen im Irak. 1967 versuchte Irak zusammen mit anderen arabischen Nationen zum zweiten Mal Israel auszulöschen. Aber nach 6 Tagen war der Irak und alle anderen geschlagen. Und in dieser Frustration ließ man im Irak die Wut an den dortigen Juden aus. Und so gab es wieder Judenverfolgung. 1968 kam die Ba'ath-Partei nach einem Unterbruch wieder neu an die Macht und da gab es wieder Judenverfolgung im Irak. Alle diese Ereignisse haben dazu geführt, dass nun die meisten anderen Juden doch eines Besseren belehrt wurden und sie begannen wieder durch diese Jahre hindurch zu fliehen aus dem Irak. Flieht aus Babylonien hinaus und rettet ein jeder sein Leben. Werdet nicht vertilgt wegen seiner Ungerechtigkeit, denn es ist die Zeit der Rache des Herrn. Was es getan hat, vergilt er ihm. Also nach der Flucht soll schließlich eine Katastrophe über Babylonien kommen. Am Vorabend des Golfkrieges von 1991 gab es noch vielleicht etwas mehr als 100 Juden in Babylon. Alle irakischen Juden waren draußen. Heute übrigens gibt es noch etwas mehr als 20. Das sind alles alte Leute. Also die Judenheit wird nächstens ausgestorben sein im Irak. Die babylonische Gefangenschaft kam in unserer Zeit zu ihrem wirklichen Ende. Ja, und jetzt kommen wir zu einem zweiten Teil. Saddam Hussein und das neue Babylon. Aber damit wir nicht überfordert sind mit Konzentration, mache ich einen kurzen Unterbruch. Den fülle ich musikalisch aus und dann fahren wir damit weiter. Wie gesagt, jetzt geht es um Saddam Hussein und das neue Babylon. Es war ja so, 1979 ergreift Saddam Hussein im Irak die Macht. Er identifizierte sich mit Nebukadnezar, dem König von Babylon. Darum hat er auch die Stadt Babylon restaurieren lassen, Stadtmauern, Tempel, den Südpalast Nebukadnezars, hier das Ishtar-Tor in Babylon, darüber diese riesige Saddam-Attrappe, die allen klar machen sollte, ich bin der zweite Nebukadnezar. Sie sehen auch dieses Bild, das man im Irak sehen konnte, Saddam Hussein, daneben Nebukadnezar, in der Mitte die Stadt Babylon mit dem Ishtar-Tor, dem Göttertor für die Göttin Ishtar und den Marduk, den Gott Marduk von Babylon. Er wollte sagen, mein Lebensziel ist es, das Gleiche zu tun wie Nebukadnezar, die Vernichtung Israels. Er wurde immer nervöser, je älter er wurde. Jetzt wissen Sie warum. Aber wir fangen doch mal ganz vorne an. Hier sehen Sie Saddams Mutter. Sie war schwanger in einer ganz schlimmen persönlichen Situation. Sie wollte Selbstmord begehen und sie war gerade daran, sich vor ein Auto zu werfen. Und im letzten Moment konnte ein Iraker, es war ein irakischer Jude, sie noch zurückhalten. So kam dieses Baby im Bauch später auf die Welt. Und es bekam den ungewöhnlichen Namen Saddam, denn das heißt Stoßstange auf Arabisch. Es war nicht üblich, dass man so hieß. Heute gibt es viele Saddam, aber damals noch nicht. Sadma heißt im Arabischen Zusammenprall. Ja, dieser kleine Junge, dieses Baby wuchs auf. Als Teenager beging Saddam den ersten Mord. Mit etwa 14 Jahren. Der zweite folgte bald. Und eine furchtbare Flut von Blut sollte im weiteren Leben folgen. Hier sehen Sie den Südpalast Nebukadnezars in Babylon, wiederaufgebaut von Saddam Hussein. Auf den Steinen finden Sie da die Inschrift, erbaut in den Tagen Saddam Husseins. Hier sehen Sie etwas von den wiederaufgebauten Stadtmauern Babylons. Er hat viel Geld investiert, weil ihm eben dieses Anliegen, ich bin Nebukadnezar von heute, sehr wichtig war. Dieser Mann war so aggressiv. Bereits im folgenden Jahr nach seiner Machtergreifung begann der Stellungskrieg gegen Iran von 1980 bis 1988. Die Folge dieses Krieges war 1,7 Millionen Tote. Er soll gelernt haben von einem Onkel, dass es drei Dinge gibt, die verhasst sind. Das sind Fliegen, Juden und Perser. Ja, und so hat er diesen Stellungskrieg gegen den Iran, gegen Persien geführt. Folge dieses Krieges, etwa 1,7 Millionen Tote. Also, wenn man beide Seiten zusammenrechnet. Hunderttausende von verstümmelten und verkrüppelten Irakern und Iranern. Die Staatskassen wurden geplündert. Dadurch verschuldete er sich mit Abermilliarden von Dollars im Ausland. Und er sah für sich einen praktischen Ausweg. Da im Süden gibt es ein Land mit viel Geld und keine Militärmacht. Ja, das ist so ähnlich wie für Deutschland, ja. Die Staatskassen auch leer und es gibt im Süden ein kleines Land mit viel Geld. Aber jetzt geht es ja nicht um Europa, es geht um den Mittleren Osten. Also er sah Kuwait als eine Lösung für dieses Geldproblem nach dem Irankrieg, Irak-Iran-Krieg. Kuwait war eine Verlockung für ihn. Jetzt schauen wir kurz zusammen ABC News. Sie sehen da die Botschafterin aus Amerika, April Glaspie, die am 25. Juli 1990 auf Besuch war bei Saddam und ihm sagte, Amerika hat keine Meinung in Bezug auf ihre Streitigkeiten mit Kuwait. So nachzulesen in Time, Nummer 10, 1991, Seite 60. Es ist bis heute nicht wirklich klar, was diese Frau damit sagen wollte. Ob sie sagen wollte, das wäre ja möglich. Also, Herr Hussein, Sie müssen auch Probleme selber lösen. Amerika kann nicht für alles zuständig sein. Das wäre ja eine denkbare Auslegung. Aber Saddam hat sie anders verstanden. Eine Woche später, am 2. August des laufenden Jahres, geschah die Irak-Invasion in Kuwait. Amerika greift nicht ein. Ha, das ist die Chance. Jetzt lesen wir aus der Bibel. Jeremia 50, 24. Gott spricht zu Babylonien. Ich habe dir eine Falle gelegt. Und du wurdest auch gefangen, o Babylonien, ohne dass du es erkannt hattest. Du bist ertappt und auch gefasst worden, weil du gegen den Herrn Krieg geführt hast. Nun, in unserer Zählung ist P11 die Verlockung Kuwaits. Ich habe dir eine Falle gelegt. Das war für Saddam eine Falle, was diese Frau Glaspie gesagt hatte. Wie sie es auch immer gemeint hatte. Und er ist voll in die Falle hineingegangen. P12, und du wurdest auch gefangen. Er dachte, Amerika kommt nicht. Amerika kam. Und mit Amerika über 30 andere Nationen aus aller Welt. Und sie haben den Irak in eine grausame Kriegsgefangenschaft geführt. Die sollte 12 Jahre dauern. Und man nimmt an, dass in dieser Zeit wegen der Folgen dieses Embargos durch die UNO etwa 500.000 Iraker gestorben sind. Viele Kinder. Du wurdest gefangen, P12, ohne dass du es erkannt hattest, P13. Er hatte nicht realisiert, dass es so kommen würde. Er hat das vollkommen anders gesehen und war völlig überrascht von der Reaktion der ganzen Weltgemeinschaft. Weiter, P14, du bist ertappt worden. Nun, da können Sie sagen, ja, aber das ist ja logisch. Die ganze Welt schaut zu, was so in der ganzen Welt geschieht und da wird jeder Diktator ertappt, wenn er so etwas macht. Ha, ist doch überhaupt nicht wahr. Was hat vor Jahren Assad gemacht von Syrien? Der hat nach dem Bürgerkrieg im Libanon einfach den Libanon syrisch eingepackt. Er hat im Prinzip dasselbe gemacht wie Saddam Hussein mit Kuwait, aber die Welt hat darüber hinweggesehen und nicht reagiert. Er wurde nicht ertappt, wurde nicht gefangen. Es war für ihn nicht wirklich eine Falle. Aber da war es so, du bist ertappt. Sofort hat die Welt reagiert und bist auch gefasst worden. Sofort haben sie ihn gepackt, aber eben nicht nur gepackt, sondern in eine wirkliche Gefangenschaft geführt. Das war der Punkt von vorhin. Das war der Moment des Krieges, das Fassen, aber dann kam die längere Gefangenschaft. P16, weil du gegen den Herrn Krieg geführt hast. Das klingt etwas mysteriös, aber es ist ganz einfach zu erklären. Gott sagt in der Bibel seinem auserwählten Volk, Sacharja 2, Vers 8, beziehungsweise 12, je nach Zählung, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Wer Israels auserwählte Volk bösartig antastet, vergreift sich direkt an Gott. Nun, der Irak hat sich an allen drei Auslöschungskriegen der islamischen Welt gegen Israel beteiligt. 1948, 49 im Unabhängigkeitskrieg, dann 1967 im Sechstagekrieg und schließlich bei diesem hinterhältigen Überraschungskrieg 1973 im Yom Kippur-Krieg. Also, diese Falle sollte kommen, weil Babylonien gegen den Herrn Krieg geführt hatte. Wie war das? Am 2. August 1990, da war diese Invasion im Kuwait nichts anderes als ein Überfall mit 95.000 irakischen Soldaten. Sie besetzten Kuwait und plünderten dieses reiche Land. In der Folge kam es zu einem Aufmarsch von Armeen aus etwa 34 Ländern der Welt, und zwar unter der Führung der UNO, dieses Weltvereins, zu dem wir Schweizer jetzt auch gehören, in der Zwischenzeit. Es gab zunächst die Golfkrise 1990-91. Und während dieser Krise versuchte man, dem Irak klarzumachen, er muss freiwillig aus Kuwait raus. Aber während 6 Monaten gab es einen Aufmarsch von mehr als 500.000 Soldaten aus aller Welt. Und zwar kam eine Hightech-Armee, wie es sie in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Und alles war unterstützt geschah auf der Grundlage eines Ultimatums der Weltgemeinschaft der UNO. Aber Babylon trotzte der ganzen Weltgemeinschaft. Das war so eindrücklich damals. Ich mag mich noch ganz lebendig erinnern, wie in Genf der Außenminister aus Amerika, Baker, mit Tariq Aziz, dem Außenminister vom Irak damals, gesprochen hat und hat ihm klargemacht, sie müssen aus Kuwait raus. Es wird schreckliche Konsequenzen haben für ihr Land. Und er ist nicht eingegangen. Diese Rebellion Babylons war, würde ich sagen, irgendwie einzigartig. Ein Stolz und eine Rebellion, der Irak bot der ganzen Welt die Stirn, und in Jeremia 50, 21 wird Babylonien genannt, das Land Meratayim. Was auf Deutsch nichts anderes heißt als das Land der doppelten Widerspenstigkeit. Ja, das ist also P17. Babylon trotzt der Weltgemeinschaft. Und deshalb kam es zum Golfkrieg am 17. Januar 1991. Das war zuerst 40 Tage lang ein reiner Luftkrieg mit 100.000 Luftangriffen der UNO. Sie können sich nicht vorstellen, was da geschehen ist. Das Ganze war ja damals unter Zensur, 2003 nicht mehr, aber damals. Was die angerichtet haben, das stellt man sich nicht vor. Ein Iraki aus dem Norden hat mir erzählt, die hätten, auch wenn es im Süden bombardiert wurde, die haben das als Erdbeben gemerkt im Norden. Das war unglaublich. 40 Tage Luftkrieg und dann folgten 100 Stunden Bodenkrieg. Darauf war Kuwait befreit. Aber es war ganz klar, das Ziel von Bush Vater damals, der Irak wird nicht erobert, nur Kuwait wird befreit. Das war ein Krieg sondergleichen. Es war ein Luft-Land-Seekrieg mit Infanterie, Panzerverbänden, amphibischen Truppen, Kampfhelikoptern, Erdkampfflugzeugen, Luftverteidigungs- und Höhenaufklärungsflugzeugen, Überwachungs- und Navigationssatelliten im erdnahen Weltraum bis 36.000 Kilometer. So etwas haben wir noch nie gesehen in der Militärgeschichte. Die ganze Welt hat das verfolgt. Und dann am 27., 28. Februar war es fertig. An diesen 2 Tagen marschierten die Alliierten nach Kuwait City ein, der Krieg war vorbei. Dieser ganze Krieg war natürlich auch ein Krieg von Irak gegen Israel. Denn schon im Frühjahr 1990 hatte Saddam Hussein gedroht, er werde Israel mit Giftgas halb verbrennen, wenn man ihn angreifen würde. Also noch vor der Krise hat er das verkündigt. Und im Golfkrieg selbst kamen 39 Scud-Raketen gegen Israel. Und Israel durfte sich nicht verteidigen, weil sonst diese Gemeinschaft der UNO auseinandergebrochen wäre. Eine Scud-Rakete könnte Tausende von Leben kosten. Das sind keine Kassam-Raketen. Es starb ein Mensch unter direkter Folge der Raketen. Es war ein Wunder. Natürlich, Israel war ausgerüstet mit amerikanischen Anti-Raketen. Das hat auch geholfen. Aber die Zerstörungen in Israel waren verheerend. Milliarden Schäden. Und stellen Sie sich mal vor, wenn Sie diese Bilder sehen, wie kann das sein, dass im Ganzen nur ein Mensch getötet wurde? Direkt durch eine Rakete. Unglaublich. Es war eine schlimme Zeit für Israel. Dieser Krieg Babylons gegen Israel. Und nun gehen wir zu Jesaja 13. In Jesaja 1 bis 12 haben sie einen geschlossenen Block. Da geht es um die Zukunft von Jerusalem und Israel. Aber ab Kapitel 13 kommt ein neuer Teil. Der Prophet spricht über nicht-israelitische, nicht-jüdische Völker und Städte. Das erste Thema ist Babylon. Die Wiege Israels, die Wiege der Völker. Ja, ich lese einfach mal. Ausspruch über Babylonien, den Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat. Ich war bei, wenn man spricht über Prophetie aus der Bibel, die sich erfüllt hat, da sagen so Skeptiker, ja, wahrscheinlich wurde die Prophetie geschrieben nach der Erfüllung. Ja, aber sie wollen ja nicht sagen, dass die Jesaja-Rolle nach dem Golfkrieg von 1991 geschrieben worden sei. Sie sehen hier eine originale Jesaja-Rolle, eine Abschrift aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, aus Qumran. Alles ist enthalten, der ganze Prophet von Kapitel 1 bis 66. Ja, ich lese weiter, Vers 2. Auf kahlem Hügel richtet eine Fahne auf, ruft ihnen zu mit lauter Stimme, winkelt mit der Hand, und sie sollen einziehen durch die Tore der Edlen. Ich habe meine Geweihten entboten. Ja, ich habe meine Helden gerufen zu meinem Zorngericht. Meine Stolzfrohlockenden. Horch, ein Kriegslärm auf den Bergen, wie von einem großen Volk. Horch, ein Getöse von Königreichen, versammelter Nationen. Der Herr der Heerscharen mustert ein Kriegsheer. Aus fernem Land sind sie gekommen, vom Ende des Himmels. Der Herr und die Werkzeuge seines Grimmes, um das ganze Land zu verderben. Nun, hier wird die Befreiung Kuwaits beschrieben. Das war ja das Ziel dieses unglaublichen Krieges 1991. Also die Befreiung von Kuwait. Jetzt schauen wir an, P18. Als die Alliierten am 27. Februar einzogen nach Kuwait City, da geschah es. Auf kahlem Hügel richtet eine Fahne auf. So, mit diesen Fahnen haben die Kuwaitis die Alliierten empfangen. Ruft ihnen zu, mit lauter Stimme. Die haben geschrien und gehupt, voll Freude ihren Befreiern zugerufen. Winkt mit der Hand. Sie sehen es auf diesem originalen Bild aus der Zeit, aus diesem Ereignis, wie sie winken. Und sie sollen einziehen durch die Tore der Edlen. Tore der Edlen, Stadt von Adligen? Ja, Kuwait City war die Stadt der Emirsfamilie von Emir Saba. Und so zogen sie in diese adligen Stadt ein, die Alliierten. Und zwar hat das so ausgesehen, wie auf diesem Bild. Und genauso wie es hier steht in der Prophetie. Ich habe meine Geweihten entboten. Ja, ich habe meine Helden gerufen zu meinem Zorngericht. Meine Stolzfrohlockenden. Sind das nicht Stolzfrohlockende? Das ist P22, hat sich genauso erfüllt. P23, horch, ein Lärm auf den Hügeln, wie von einem großen Volk. Die Alliierten haben sich da in Saudi-Arabien aufgestellt. Und dann war das der geheime Schlachtplan. Sie haben sich aufgeteilt in über 10 verschiedene Angriffspunkte. Die Hauptmasse der Soldaten gingen in den Südirak hinein und zogen da in großen Kolonnen über die Hügel des Südirak, über die Hügel von Babylonien. Ein Lärm auf den Hügeln, wie von einem großen Volk. Horch, ein Kriegslärm von Königreichen versammelter Nationen. Das ist P24. Da kam nicht nur eine große Nation, Amerika, sondern es waren 660.000 Soldaten aus 34 Nationen, aus 5 Kontinenten. Sie kamen aus Amerika, Europa, Afrika, Asien, Australien, wie Sie hier auf der Karte sehen. Das war eine Art Weltkrieg. Versammelte Nationen. Und sie kommen so über die Hügel hinein. P25. Der Herr der Heerscharen mustert ein Kriegsheer. Aus fernem Land kommen sie, vom Ende des Himmels. Die meisten Soldaten kamen aus Amerika. Zum Beispiel aus Kalifornien und so weiter. Ja, gehen Sie mal nach Kalifornien, nach San Francisco. Und dann spazieren Sie am Pazifik, schauen da hinaus, ins Meer. Sie sind ganz im Westen, ja, der Welt. Aber wenn Sie dann ein Schiff nehmen würden, wären Sie schon wieder auf dem Heimweg nach Rüti. Ja. Dort ist man am Ende der Welt. Wenn man dort weitergeht, kommt man wieder nach Hause. So ist das. Man ist wirklich am Ende der Welt. Aus fernem Land kommen sie, vom Ende des Himmels. Sie kamen aus Kanada, USA, Honduras, am Ende des Himmels von Amerika. Aber sie kamen auch vom Ende des Himmels von Afrika, aus Senegal und Marokko, wie Sie hier sehen. Und vom Ende des Himmels von Europa, aus Frankreich, England, Norwegen und so weiter und so fort. P26, um das ganze Land zugrunde zu richten, mit 100.000 modernsten Luftangriffen. Ja, Sie sehen hier diese Autobahn des Todes. Das war ja so schrecklich. Die Iraker haben versucht, dann noch zu fliehen, als sie gesehen haben, die Alliierten haben uns jetzt geschlagen. Und was haben die Alliierten gemacht unter der Führung der UNO? Die haben diese Rückgezogenen nochmals, was sie konnte, zusammengeschossen. Ein Bild des Schreckens. Was hat die UNO gemacht? Das ganze Land zugrunde gerichtet. Wenn Sie jetzt weiterlesen im Bibeltext, dann spricht der Prophet plötzlich über den Tag des Herrn. Das ist der Tag, wenn Jesus Christus als Richter der Welt kommen wird. Da steht nämlich jetzt nach dieser abgeschlossenen Beschreibung der Eroberung Kuwaits: Heut, denn nahe ist der Tag des Herrn. Nahe? Nicht von Jesaja aus gesehen, aber von dem Ereignis, das in den Versen 1 bis 5 beschrieben wird. Er kommt, der Tag des Herrn, er kommt gleichsam als Verwüstung vom Allmächtigen. Darum werden alle Hände erschlaffen und jedes Menschenherz wird zerschmelzen und sie werden bestürzt sein. Wehen und Schmerzen werden sie ergreifen. Sie werden sich winden gleich einer Gebärenden. Einer starrt den anderen an, ihre Angesichter glühen. Siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam, mit Grimm und Zornglut, um die Erde, nicht mehr nur Babylon, die Erde zur Wüste zu machen, und ihre Sünder wird ihr von derselben vertilgen. Wir verstehen, der Golfkrieg damals war ein Vorgeschmack des weltweiten Gerichts bei der Wiederkunft von Jesus Christus. Der Irak als Ursprungsgebiet der Menschheit ist für uns alle eine Warnung. Wir haben ja alle dasselbe Gericht verdient. Wir sind ja nicht besser als die Iraker. Da stellt sich die ganz persönliche Frage, wie kann ich eigentlich einmal dem Gericht Gottes entgehen? Wie kann ich vor Gott einmal bestehen mit meinem Leben? Nun, niemand kann das. Die Bibel sagt es so klar in Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir alle sind schuldig geworden, wir haben nicht nach den Geboten Gottes gelebt. Wir haben uns alle in unserem Leben verschuldet. Aber in Apostelgeschichte 16, 31 fragt ein Mann, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Dieser selbe Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief 1, 10, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Wir haben gewarnt durch das Beispiel, das sich erfüllt hat, eine Möglichkeit, einmal dem Gericht Gottes zu entgehen. Wenn wir nämlich klar sehen, Jesus Christus starb für mich persönlich damals am Kreuz. Die Bibel sagt, Gott hat meine Schuld auf ihn gelegt und er hat ihn, den Gerechten, an meiner Stelle gestraft. Und das war sein Ziel, dass er so, dass der Jesus so leiden würde für einen jeden von uns. Und die Bibel sagt, wie können wir gerettet werden? 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn Sie im persönlichen Gebet zu Gott kommen und ihm Ihre Schuld in Ihrem Leben, was Ihnen noch bewusst ist, wenn Sie das vor Gott aufdecken und bekennen, bereuen und dann wirklich danken, dass Jesus Christus als Stellvertreter für Sie gestorben ist, dann werden Sie Gottes völlige Vergebung bekommen. Er wäscht die ganze Vergangenheit ab, vollkommen. Das ist etwas ganz Wunderbares. So können wir dem Zorn Gottes entgehen. Meine Damen und Herren, wir haben verstanden, Jeremia 50 bis 51 beschreibt eine Prophetie, die in Etappen erfüllt wurde. Ja, wir hatten die Zeit der Flucht der Juden von 1941 bis 1950, dann kam die Zeit des Auszugs 1950 bis 1952, danach wieder eine Zeit der Flucht 1952 bis 1991. Dann kam der Golfkrieg 91. Es vergingen einige Jahre und dann kam der Golfkrieg 2003. Jedes Mal wurden wieder neue Verse aus diesen Kapiteln erfüllt, aber was noch aussteht, ist der Totaluntergang und die Wiederkunft Christi. Christus ist noch nicht da. Glücklicherweise kann jeder sagen, der noch nicht Frieden mit Gott hat. Denn dann haben wir heute noch die Möglichkeit, Frieden mit Gott zu bekommen. Auf diesem Weg, wie ich das gezeigt habe. Der Golfkrieg 91 endete an den zwei Purim-Festtagen, 27. und 28. Februar. Das Ziel war die Befreiung Kuwaits und die massive Bombardierung Iraks. Und dann vergingen 12 Jahre. Am 18. und 19. März, das war übrigens nach jüdischem Kalender, wieder Purimfest 2003. Da gab Bush Saddam Hussein das Ultimatum durch, in diesen 48 Stunden muss er den Irak verlassen haben, sonst gibt es Krieg. Am nächsten Morgen, am 20. März, unmittelbar nach dem Purimfest, begann der zweite Golfkrieg 2003. Und da wurde das Land erobert und der König von Babylon gestürzt. Nach biblischem Kalender waren das auf den Tag genau 12 Jahre. Nun, wir gehen zum Golfkrieg 2003. Das war ein Schock für die Welt, P27. Jeremia 50, 22. Kriegslärm im Land und große Zertrümmerung. 30.000 Luftangriffe. Wie ist Babylonien zum Entsetzen geworden unter den Nationen? Diesmal war alles ganz anders. Amerika hat sich entschlossen, mit seinen Verbündeten diesen Krieg durchzuführen. Die UNO wollte nicht mitmachen. Und viele Nationen haben gesagt, sind die Amis verrückt? Was machen die eigentlich? Millionen sind in die Straßen gegangen und waren entsetzt, was da geschieht mit Babylon. Wie ist Babylonien zum Entsetzen geworden unter den Nationen? Man fragt sich, warum dasselbe Entsetzen nicht damals schon war, 1991. Eigenartig. Aber wenn Sie Leute kennen, die damals auf der Straße waren, dann sagen Sie ihnen, wir haben am vergangenen Montag, haben wir von Ihnen in der Bibel gelesen. Dann sagen die, soll ein Scherz sein. Nein, kein Scherz. Echt haben wir gelesen, wie ist Babylonien zum Entsetzen geworden unter den Nationen? Und Sie waren doch entsetzt. Ja, natürlich. Und wenn er schlau ist, Ihr Nachbar oder wer es auch ist, dann wird er Ihnen sagen, ja, aber das ist keine Prophetie. Man ist doch immer entsetzt ab jedem Krieg. Dann sagen Sie, ist das wahr? In den vergangenen Jahren, wie war das in Kongo, Zaire? 4 Millionen Tote. Und wo war die Friedensbewegung? Die war nicht auf der Straße. Sudan in den vergangenen Jahren, Hunderttausende von Toten. Wo war die Friedensbewegung? Sie war nicht auf der Straße. Und da waren sie in der Straße. Aber das musste auch so sein, denn in der Bibel steht's. Babylonien wird zum Entsetzen werden für die ganze Welt. Es gab dann ein plötzliches, vorläufiges Ende. Das ist P28. Und zwar nach 25 Tagen Krieg. Jeremia 51,30. Babyloniens Helden haben aufgehört zu streiten. Sie sitzen in den Festungen. Versiegt ist ihre Kraft. Sie sind zu Frauen geworden. Im Spiegel Dezember 2003 stand ein interessanter Bericht. Ein irakischer Offizier, hoher Offizier, erzählt, wie er im Krieg war gegen Amerika, gegen die Alliierten. Und plötzlich eines Tages kam ein Teil seiner Soldaten nicht mehr zum Krieg. Am nächsten Tag noch weniger. Und so weiter. Am Schluss war er allein oder praktisch allein. Die waren alle abgehauen. Und dann war es auch vorbei. P29, man hat ihre Wohnungen angezündet. Ihre Riegel sind zerbrochen. Die Wohnungen der Helden, das sind die Kasernen, die verwüstet wurden. Ich lese aber weiter, Jeremia 51, 31. Da finden wir nämlich P30, die Hauptstadt erobert. Man dachte ja, wie werden die Alliierten jemals Bagdad erobern können? Da gab es ja einen gewaltigen Sicherheitsgürtel der irakischen Armee um Bagdad herum. Und plötzlich war es soweit. Jeremia 51, 31. Ein Läufer läuft dem anderen entgegen und der Bote dem Boten, um dem König von Babylonien die Botschaft zu bringen, dass seine Stadt von allen Seiten her eingenommen ist. Sie sehen diese AFP-Meldung. Die Alliierten haben Bagdad umzingelt und sind sogar ins Zentrum vorgestoßen. P31 und die Übergänge sind besetzt. Die Tigris-Übergänge in Bagdad wurden durch die Alliierten besetzt. Die Paläste brennen, P32. Ich lese nochmals, und die Übergänge sind besetzt. Und die Paläste hat man mit Feuer ausgebrannt. Und die Soldaten sind erschrocken. Sie haben diese Bilder damals gesehen. Die Paläste von Saddam Hussein, die brennen. Falls in Ihrer Bibel steht, die Teiche hat man mit Feuer ausgebrannt, muss ich erklären, das hebräische Wort Agamim bedeutet tatsächlich laut Wörterbuch Teiche oder Festungen, Paläste. Jetzt können Sie einsetzen, was Sie wollen. Aber warum die Teiche? Die Paläste hat man ausgebrannt mit Feuer und das ist so eindrücklich geschehen. P33, die Meder kommen. Nun, Jesaja und Jeremia sprechen über viele Völker, aber sie erwähnen ein besonderes Land, ein besonderes Volk. Jesaja 13, Vers 17, siehe, ich erwecke gegen sie die Meder. Fragen Sie Ihre kurdischen Freunde, stimmt das, dass ihr Nachkommen der alten Meder seid? Und dann sehen sie glänzende Kurdenaugen. Wer hat Ihnen das gesagt? Wieso wissen Sie das? Sie sind stolz, dass Sie die Nachkommen der alten Meder sind und Sie sagen, wir sind schon seit Jahrtausenden in Kurdistan, das ist unser Land Medien. Nun, im Krieg 2003, da wurden die Meder im Nordirak durch die US-Armee bewaffnet und haben eine Allianz gebildet, zusammen mit Amerika gegen Babylonien. Der Reichtum geplündert, P34. Ja, jetzt sagen Sie, das haben wir ja schon immer gewusst. Aber in der Bibel stand es schon viel früher. Jeremia 50, 10. Und Chaldea wird zum Raub werden. Chaldea ist ein anderer Name für Babylonien. Alle, die es berauben, werden satt werden, spricht der Herr. Jeremia 51, 13. Gott spricht zu Babylonien, zu dem Land zwischen Euphrat und Tigris, die du an vielen Wassern wohnst, reich an Schätzen bist. Dein Ende ist gekommen. Zweitgrößtes Erdölvorkommen der Welt. Nun, in Jesaja 14 wird über einen Herrscher über Babylonien gesprochen in der Endzeit. Und wenn Sie diesen Text so lesen, sind Sie plötzlich überrascht. Ab Vers 12, 13, 14 wird plötzlich über einen Engel gesprochen, der sein wollte wie Gott. Und Sie fragen sich, ja, aber habe ich jetzt von dem König von Babylon gelesen oder lese ich jetzt von einem Engel? Und das ist nämlich der Satan. Ein Engelfürst, der sein wollte wie Gott und dadurch gestürzt wurde, zum Satan wurde. Nun, Hier geschieht das genau gleiche wie in Hesekiel 28. Lesen Sie dort, es geht um eine Prophetie über den König von Tyrus im Libanon. Und plötzlich wird ohne Unterbruch von einem Engel gesprochen, von dem Satan, der vollkommen geschaffen war von Gott, aber sich aufgelehnt hat gegen Gott. Warum? Weil der Prophet den bösen Geist hinter dem König sieht. Er beschreibt diesen Menschen als besessen von Satan. Also dieser König von Babylonien, Jesaja 14, soll ein Mensch sein, der satanisch besessen ist. Der identifiziert ist mit Satan und der sich selber vergöttert wie Satan. Das ist P35. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich aufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen und mich gleich machen dem Höchsten. Im Krieg 2003 haben die Alliierten in einem Palast von Saddam Hussein die Goldinschrift zu seiner Ehre gefunden, wo stand, du bist die Herrlichkeit. Das ist Selbstvergötterung. P36, Sturz in die Grube. Ja, dann heißt es über Satan, der aber identifiziert ist mit diesem König, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Doch in die Unterwelt wirst du gestürzt, in den unteren Teil der Grube. Und das war so eindrücklich. Sie konnten es nachlesen in Fokus, 20. Dezember 2003, Seite 161. Saddam stürzte vom Thron der Macht buchstäblich in den Staub. Und schließlich haben die Alliierten ihn gefunden in einem Rattenloch. Wie Sie es hier sehen. Der Sturz in die Grube. P37, alle schauen ihn an. Mögen Sie sich erinnern an diesen Sonntagmorgen, als man ihn sehen konnte in aller Welt. Und haben Sie auch vielleicht ungläubig hingeschaut. Ist er das wirklich? Das ist doch nicht wahr. Das ist er doch nicht. Das kann ja nicht sein, dieser Mann da mit dem Bart. Jetzt Jesaja 14, Vers 16. Die dich sehen, betrachten dich, schauen dich an. Haben Sie ihn auch so ganz genau angeschaut? Wie wenn es etwas nützen würde, wenn man 10 Zentimeter näher hinschaut, ja? An der Glotze. Und haben Sie sich auch gefragt, ist das der Mann, der die Erde aufbeben ließ? P38, Horror für die Welt. Dieser Mann war ein Horror für die Welt. Was hat der alles gemacht? Ja, P39, Königreiche erschüttert. Ja, es steht in den weiteren Versen, was das für ein Mann ist. Ist das der Mann, der die Erde aufbeben ließ, Königreiche erschütterte? 1980 bis 88 im Krieg gegen Iran hat er ein Land so erschüttert, es gab 1,7 Millionen Tote. 1990 eroberte er Kuwait und erschütterte dieses Land. Und 1991 richtete er diese Ökokatastrophe an durch die brennenden Ölfelder von Kuwait. Die ganze Welt war erschreckt über diesen schlimmen Mann. Und weiter steht, das ist P40, Land zur Wüste gemacht, der den Erdkreis der Wüste gleich machte. Erdkreis Bereich Tevel ist bewohntes Land. Ja, Jesaja 14, 17, der den Erdkreis der Wüste gleich machte. Vers 20, du hast dein Land zugrunde gerichtet. 1993 bis 1994 hat Saddam Hussein eine 90-prozentige Zerstörung des Südiraks bewirkt durch Austrocknen der Kanäle und Sümpfe und durch Abbrennen der Vegetation dort. Und 2002 hat er dann mit diesem Zerstörungswerk weitergefahren. Und so hat er diese wunderbare Gegend des Südiraks, die voller Sümpfe und Deiche ist, das ist das Heimatland der Schiiten dort, hat er alles weitgehend kaputt gemacht. Wunderbaren Tieren und Pflanzen gab es da, er hat das kaputt gemacht. Weiter, der den Erdkreis der Wüste gleich machte und dessen Städte niederriss, das ist P41. 1988 hat Saddam Hussein 4.500 irakisch-kurdische Dörfer zerstört. Er zerstörte 90% der ländlichen Region, die Lebensgrundlage der Kurden. Dein Land zugrunde gerichtet. P-42, Gefangene nicht entlassen. Und dessen Städte niederriss, dessen Gefangene nicht in die Heimat entließ. Hunderttausende von Gefangenen sind in den irakischen Gefängnissen verschwunden und niemand kennt ihr Schicksal. P-43, du hast dein Volk hingemordet. Jesaja 14, 20. 1985, 86 ließ Saddam Hussein gegen 1000 irakische Kurden hinrichten und dann 1988 gab es diese Massenerschießung und Vergasung von, die Zahlen sind ja unterschiedlich, es wird geschätzt 300.000 Tote. Du hast dein Volk hingemordet. Jeder Punkt hat sich erfüllt. Und 1991, nach dem Golfkrieg, ist die UNO einfach, hat sie den Krieg gestoppt und hat sich nicht mehr gekümmert. Und die Schiiten haben gedacht, jetzt ist der Moment, wo wir gegen Saddam Hussein aufstehen können. Die UNO hilft uns. Ha, die UNO hat überhaupt nichts geholfen. Aber Saddam Hussein hat diesen schiitischen Aufstand niedergeschlagen mit über 100.000 Toten im Südirak. Und seit 1997 sind mehrere hunderttausend Iraker verschwunden. Du hast dein Volk hingemordet. Und dann Udayn Kusay, P44. Jesaja 14, 21 sagt, bereitet seinen Söhnen die Schlachtung, nicht sollen sie aufstehen und das Land in Besitz nehmen. Plötzlich haben wir es gehört, am 22. Juli 2003, diese zwei schlimmen Söhne, Udayn und Kusay, wurden durch die Amerikaner getötet. Und dann hat Rumsfeld im irakischen Fernsehen verkündigt, diese Männer werden nie mehr aufstehen, um die Macht an sich zu reißen. Nicht sollen sie aufstehen und das Land in Besitz nehmen. Und dann am 30. Dezember 2006 starb Saddam Hussein durch den Strang. P45. Und sein Tod wird beschrieben in Jesaja 14,9. Das Totenreich drunten ist in Bewegung um deinetwillen, deiner Ankunft entgegen. Er stört deinetwegen die Schatten auf, alle Mächtigen der Erde. Er lässt von ihren Thronen aufstehen alle Könige der Nationen. Da haben sie einen Blick ins Jenseits. Das kommt natürlich nicht im Fernsehen, ja. Sie alle heben an und sagen zu dir, auch du bist kraftlos geworden wie wir. Bist uns gleich geworden. In das Totenreich hinabgestürzt ist deine Pracht. Das Rauschen deiner Harfen, Maden sind unter dir gebettet und Würmer sind deine Decke. Aber es bleibt noch etwas in diesem Kapitel, das noch nicht erfüllt ist. Jetzt ist er begraben. Aber in Jesaja 14, 19 steht, du aber bist hingeworfen aus deiner Grabstätte heraus, wie ein verabscheuter Schössling, bedeckt mit Erschlagenen wie ein zertretenes Aas. Mikir Bcha auf Hebräisch heißt aus deinem Grab heraus. Das heißt, dieses Grab wird noch geschändet werden, sodass auch dieser letzte Punkt noch kommen wird. Können Sie dann P46 noch sparen, ja? Ja, wir kommen zum Ende und schauen noch die letzte Phase an. Babylon wird noch endgültig fallen. Die Prophetie hat sich bis dahin so genau erfüllt. Jeremia 51, 29. Und wir merken, das Ganze ist ja nicht fertig. Es ist das totale Chaos in diesem Land. Und Amerika hat auch keine Macht, dieses Chaos zu beendigen. Jetzt versuchen sie sogar noch in der Not, die Sunniten amerikanisch zu bewaffnen, damit sie gegen Al-Qaida kämpfen. Ha. Und wenn sie dann gegen die Schiiten kämpfen, ihre Todfeinde im Land. Jeremia 51, 29, da erbebt und erzittert die Erde, denn die Gedanken des Herrn erfüllen sich gegen Babylonien, um das Land Babylonien zu machen zu einem Ort des Schreckens ohne Bewohner. Jeremia 50, 9, denn siehe, ich erwecke und führe herauf gegen Babylonien eine Versammlung mächtiger Nationen. Das ist noch künftig, ja? aus dem Land des Nordens, und sie werden sich gegen es aufstellen. Von dort aus wird es eingenommen werden. Noch nicht erfüllt. Und bei diesem letzten Feldzug werden die Meder zusammen mit anderen Völkern eine entscheidende Rolle spielen. Ja, es beginnt eben so, wie ich schon gelesen habe, Jesaja 13, 17. Siehe, ich erwecke gegen sie die Meder. Die Kurden sind erwacht in den 1920er Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg. Da haben nämlich die Nationen des Völkerbundes haben versprochen, den Kurden werden wir ein Heimatland geben. Und sie haben ihnen das nie erfüllt, das Versprechen. Die Kurden sind ohne Land bis heute und seither sind sie wach geworden und darum rebellieren die und kämpfen die und wüten die. Sie sind wach. Und sie werden einen Rachefeldzug gegen Babylonien führen. Und zwar nicht, um sich zu bereichern, sagt der Text, nicht weil sie lieben Silber oder Gold nicht, sondern es geht nur um Rache für das, was ihnen früher angetan wurde. Das Ganze wird so enden, Jeremia 50, 39. Und es soll in Ewigkeit nicht mehr bewohnt werden und keine Niederlassung mehr sein von Generation zu Generation. Wie nach Gottes Umstürzung von Sodom und Gomorra und ihr Nachbarstädte, spricht der Herr, wird niemand mehr dort wohnen und kein Menschenkind mehr darin sich aufhalten. Was wusste Jeremia von Atombomben oder ähnlichen Waffen, die ein Gebiet verseuchen, sodass man nicht mehr da wohnen kann? Jesaja 13 sagt das Gleiche, Vers 19. Und Babel oder Babylonien, die Zierde der Königreiche, der Stolz des Hochmuts der Chaldäer, wird gleich sein der Umkehrung Sodoms und Gomorras durch Gott. Es wird in Ewigkeit nicht mehr bewohnt werden und keine Niederlassung mehr sein von Geschlecht zu Geschlecht. Und der Araber wird dort nicht zelten und Hirten werden dort nicht lagern lassen. Babylon wird fallen. Und zwar wird es überraschend kommen. Jeremia 51, 8 sagt, plötzlich ist Babylonien gefallen und zertrümmert worden. Jammert über dasselbe. Holt Balsam für seinen Schmerz. Vielleicht wird es geheilt werden. Und jetzt hören Sie, sage und schreibe, die internationale Hilfe erklärt in Vers 9, wir haben Babylonien heilen wollen, aber es ist nicht genesen. Verlasst es und lasst uns ein jeder in sein Land ziehen, denn sein Gericht reicht bis an den Himmel und erhebt sich bis zu den Wolken. Das sind doch Helfer aus anderen Ländern. Aber sowas hat es ja früher gar nicht gegeben. Da musste doch zuerst die Schweiz gegründet werden, 1291, am 1. August. Und dann ging es noch einige Jahrhunderte, bis dann ein Schweizer auf die Idee kam, das Rote Kreuz zu gründen. Ja. Da hat man begonnen, sich mit diesem wichtigen Thema internationale Hilfe zu beschäftigen. Und die sagen hier, wir haben Babylonien heilen wollen. Das versucht man heute. Und Amerika gibt Geld und Geld und nochmals Geld. Aber Milliarden. Sie wollen den Irak heilen, aber er lässt sich nicht heilen. Das Land ist krank von Grund auf. Es ist durch den Terrorismus so verseucht, es lässt sich nicht mehr heilen. Aber es ist nicht genesen. Und wenn die Katastrophe kommt und sie reicht bis an den Himmel, dann werden alle gehen. Ja, ich denke, wenn man so sieht, wie die Bibel dermaßen konkret ist, mit ihrer Prophetie, und das durch die Jahrtausende hindurch, in Bezug auf das erste Kommen von Jesus Christus, in Bezug auf die ganze Geschichte des jüdischen Volkes in den vergangenen 2000 Jahren, bis in unsere Zeit, dann muss man doch sagen mit Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist Wahrheit. Die Bibel ist Gottes Wort. Es ist nicht Menschenwort. Menschen haben unter der Inspiration des wahren Gottes, des Schöpfergottes, die Bibel aufgeschrieben. Und diese Bibel spricht ganz persönlich zu uns. In Amos 5, Vers 6 heißt es, sucht den Herrn und lebt. Gott ist gerecht, darum wird er einmal uns Menschen richten müssen. Aber weil Gott Liebe ist, möchte er uns vergeben. Aber diese Vergebung ist nicht für alle Zeit angeboten. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt können wir noch kommen und mit Gott, Frieden mit Gott bekommen, wenn wir unsere persönliche Schuld Gott bringen. Wenn wir wirklich beginnen, im Gebet Gott zu suchen, suchet den Herrn. Und es ist versprochen in Jeremia 29, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, nach ihm fragen und ihn bitten, er soll sich uns wirklich zeigen, sodass sie an ihn persönlich glauben können, dann wird es tun. Das ist eine Verheißung. Wer Gott wirklich von Herzen sucht, der wird Gott finden und wird das ewige Leben bekommen. Sucht den Herrn und lebt. Das wünsche ich jedem, der hier ist. Vielen Dank für die lange Aufmerksamkeit.